Ein Zitat aus dem Roman Propaganda von Steffen Kopetzky. Wahnsinn, wenn ich daran denke, die Stadt meines geliebten Großvaters von den Nazis befreien, auf jeden Fall so schnell wie möglich. Das denkt John Glück über die Stadt seines Großvaters Köln. John Glück ist ein amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er rückt mit den US-amerikanischen Truppen 1944 nach Deutschland vor und kommt über London und Paris an die Westlinie der damaligen Front in die Eifel in den Hürtgenwald, wo 1944 eine mörderische Schlacht kurz vor Ende des Weltkriegs stattgefunden hat. Die ist unter dem Namen Allerseelenschlacht weltbekannt geworden. Propaganda, so heißt das Buch, das Steffen Kopetzky über John Glück und die Allerseelenschlacht im Hürtgenwald geschrieben hat. Steffen Kopetzky ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Nun träumt John Glück davon, Köln von den Nazis zu befreien. John Glück ist US-Amerikaner mit deutschen Vorfahren aus Köln. Welche Rolle spielt Deutschland für den US-amerikanischen Soldaten Glück? Sie schreiben in Ihrem Buch wiederholt vom mythischen Land seiner Vorfahren. Wie meint er denn das?
Ja, es gab ja eine und gibt bis zum heutigen Tag ja eine ganz große deutsch-amerikanische Community in ganz Amerika, von der West- bis zur Ostküste in Texas und im Norden gibt es überall so ganz große deutsch-amerikanische Enklaven. John Glück wiederum ist jetzt so ein Ideal-Deutsch-Amerikaner. Er hat zwei Stränge quasi seiner Familie. Das eine ist seine Mutter, die kommt aus einer urdeutsch-amerikanischen Familie aus Pennsylvania, sogenannte Pennsylvania-Deutsche, die dort schon seit dem 16. Jahrhundert gesiedelt haben und eben da ganz alt angesessen sind. Sein Großvater kam als Emigrant mit seiner Frau auf einem typischen Schiff von Europa dann eben nach Ellis Island in den 1880er Jahren, in den Jahren des Goldrauschs und war dann eben ein typischer deutscher Emigrant in Amerika, der sein Glück suchte, ursprünglich aus einem Waisenhaus in Köln stammend und dann eben den Neubeginn in Amerika suchend. Und das sind die beiden Wurzelstränge von Johns Familie. Mit seinem Opa ging er dann in der Bronx immer spazieren zum Heinrich-Heine-Brunnen, der dort aufgestellt ist. Den wollten sie in Düsseldorf nicht haben und dann wurde er kurzerhand in die Bronx geschickt. Also da kann man schon sehen, das deutsche Erbe in Amerika war ungeheuer präsent und dem fühlt sich John verpflichtet und natürlich dann quasi auch als Soldat zu sagen, ich werde das mythische Land meiner Vorfahren befreien. Das meint er eben ganz wortwörtlich und voller Herz und Esprit.
Ja, damit gelingt Ihnen auch, nicht nur einen US-amerikanischen Soldaten darzustellen, sondern auch ein Stück weit in die deutsche Haut mit hineinzuschlüpfen, also beide Seiten dann auch zu reflektieren über die Person John Glück.
Genau, das war das, was ich unbedingt haben wollte. Die Geschichte des Romans, der historische Stoff, den ich bearbeitet habe, der schien mir eben so groß, aber auch so vielgestaltig zu sein, dass ich unbedingt eine Figur haben wollte, die in der Lage wäre, die Deutschen zu verstehen, aber eben auch ein echter Amerikaner zu sein.
Trotzdem hat John Glück nicht auch eine, ja, zum Teil verstellte Sicht auf Deutschland. Er träumt davon, Deutschland von den Nazis zu befreien. Aber wie geht das? Die Deutschen sind doch die Nazis. Also müsste er Deutschland von den Deutschen befreien. Wie geht ein US-Amerikaner mit deutscher Abstammung mit diesem Dilemma eigentlich um?
Die Amerikaner und speziell natürlich auch die amerikanische Propaganda hat von Anfang an eigentlich großen Wert darauf gelegt, zu unterscheiden zwischen den Deutschen, Deutschland und der Nazi-Partei. Ob das jetzt auch total korrekt ist oder nicht, das weiß ich nicht. Die Briten zum Beispiel, die haben in ihrer Propaganda wesentlich mehr auf das deutsche Volk auch eingehackt und gesagt, wartet nur auf den Tag, an dem wir gewonnen haben werden. Da werden wir Rache üben. Die Amerikaner hingegen haben da klar getrennt, weil sie gesagt haben, wir werden dann anschließend mit den Deutschen weiterarbeiten müssen und wir wollen von vornherein einen guten Draht aufbauen. Also hat man differenziert und gesagt, es gibt die Nazis, die werden wir bekämpfen, aber wir bekämpfen nicht das deutsche Volk, sondern im Gegenteil, in der amerikanischen Kommunikation, den Propagandamaterialien hieß es eben immer, Deutschland wartet darauf, ihr werdet euch selbst regieren und wir werden euch helfen, die Nazis loszuwerden.
Nun zur Schlacht im Hürtgenwald, in die Ihr Romanheld zieht. Das ist in Amerika ein historisches militärisches Desaster und in die Geschichte eingegangen. Was hat es denn mit dieser Schlacht auf sich? November 1944, da ist der Krieg doch bald zu Ende. Deutschland liegt militärisch eigentlich am Boden. Wie konnte es denn zu dieser wahnsinnigen Niederlage der Amerikaner kommen?
Die Invasion am 6. Juni in der Normandie hat die Alliierten ja schon starke Verluste gekostet, aber war natürlich dann erfolgreich und dann der Vormarsch durch Frankreich, Belgien ging wesentlich schneller voran, als man eigentlich gedacht hat. Und so kam es, dass die Alliierten, die Amerikaner und die Briten, 3 Monate ungefähr früher als in ihren Planungen eigentlich vorgesehen, an der deutschen Grenze standen, an der sogenannten Siegfriedlinie. Die Versorgung war deswegen problematisch. Es musste ja alles von den Häfen der Normandie herangebracht werden mit Lastwagen. Die Soldaten, die dort standen, waren einerseits eben schlecht ausgerüstet, sie hatten Sommerkleider, Sommeruniformen, kein richtiges Schuhwerk für diesen Krieg, der jetzt dann eben im Winter dort an der Grenze stattfinden würde, waren auch von der Versorgung her nicht optimal aufgestellt. Und was das Problematischste war, dass die Führung eben keineswegs genau wusste, welches Terrain eigentlich da auf sie wartete. Die erste deutsche Großstadt, die dann attackiert wurde, war Aachen. Waren auch ganz heftige Kämpfe, und aber Aachen hat eben dann schließlich kapituliert. Dann kam als nächster Angriff an diesem Teil der Front eben der Angriff auf den Hürtgenwald. Das ist im Prinzip die Ruhr, ein Fluss, der dort entspringt in den Ardennen. Und über den Ruhr und ihre Nebenflüsse sollte die Kontrolle erobert werden. Man hatte aber nicht mal Kartenmaterial. Man wusste zum Beispiel auch nicht einmal, dass im Hürtgenwald dort die Ruhrtalsperre, also die Talsperren, standen mit einem riesigen Stausee, mit dem die Deutschen das ganze Rheinland hätten fluten können und den Vormarsch stoppen. All das war unbekannt. Die Soldaten waren unausgebildet und sie trafen dort eben auf die letzten kampferfahrenen Veteranen der Wehrmacht, die zum Großteil aus Russland dort zusammengezogen worden waren.
Und eine Rolle spielt auch, dass die Amerikaner plötzlich ganz schnell voran wollten, weil sie vor den Russen im Ruhrgebiet sein wollten. Und das führte dazu, dass sie auch übereilt in diese Schlacht gezogen sind?
Also der Kalte Krieg, der ja dann das 20. Jahrhundert im Wesentlichen auch geprägt hat, die Konkurrenz, das Ringen zwischen den USA und der Sowjetunion um die Vormacht, der begann eigentlich dort in diesen letzten Kriegstagen. Das ist eben auch etwas, was mir klar wurde bei der Recherche. Dort im Hürtgenwald ist eine Stelle, wo diese kommende Supermacht USA quasi ihre brutale Bluttaufe auch bekommen hat, weil die Generäle gesagt haben, es spielt überhaupt keine Rolle, wir müssen vor den Russen im Ruhrgebiet sein, koste es, was es wolle, und sie haben eine Division nach der anderen in den Hürtgenwald geschickt und zugesehen, wie die aufgerieben wurden.
Also man kann durchaus sagen, dass US-Amerika im Hürtgenwald auch seine Unschuld verloren hat?
Ich denke schon. Also es waren bestimmt auch noch andere Orte, an denen das passiert ist, aber der Hürtgenwald war ganz besonders grausam. Die Korrespondenten und die Soldaten, die nannten ihn die Todesfabrik, Death Factory.
Nun zu Ihrem Romanheld John Glück. Der ist auch Schriftsteller, er arbeitet als Soldat für eine amerikanische Propagandaeinheit. Propaganda, so heißt auch Ihr Roman. Und er will nicht nur Deutschland von den Nazis befreien, er will auch die Wahrheit über den Krieg herausfinden. Er will verstehen, was der Krieg eigentlich ist. Er will in den Krieg eindringen, aber macht die Grausamkeit des Krieges nicht sprachlos? Muss er das nicht auch feststellen?
Das ist seine Erfahrung. Also er ist eben der Meinung, ein amerikanischer Propagandist sagt grundsätzlich die Wahrheit, weil die Amerikaner sind die Guten und da gibt es nichts zu verbergen und Grausamkeiten passieren, aber das ist nichts, worüber man sich schämen müsste. Man müsste das einfach benennen. Und sein Auftrag ist, eine Heldengeschichte zu verfassen. Die Zeitschrift, die Zeitung, für die er arbeitet, hieß Sternenbanner, die gab es wirklich, das waren Vierseiter, den die Amerikaner in England produziert haben und dann mit Bomberstaffeln über Deutschland abgeworfen haben. Druckauflage 4 Millionen.
Wow.
Also es stand auch vorne drauf, die größte deutschsprachige Zeitung der Welt, da waren sie auch stolz drauf. Und für diese größte deutschsprachige Zeitung der Welt soll John eine Reportage schreiben über einen amerikanischen Helden, eine amerikanische Ikone, Ernest Hemingway.
Das ist ja spannend, denn viele wissen gar nicht, dass Schriftsteller wie Salinger oder Hemingway, die auch in ihrem Buch natürlich auftreten, dass die auch am Hürtgenwald gekämpft haben. Und sie scheitern, also diese Schriftsteller scheitern auch daran, über den Krieg zu schreiben. Hemingway nimmt es sich vor, den großen Kriegsroman zu schreiben und scheitert. Salinger hält das sogar für verboten. Wie haben Sie sich denn diesem Problem genähert? Sie waren zum Glück nicht im Krieg. Wie geht das denn, über den Krieg schreiben?
Manchmal muss man eben Dinge, die man nicht beschreiben kann, die vielleicht so entsetzlich sind, kann man manchmal indirekt fassen. Also es gibt von Hugo von Hofmannsthal so eine Sentenz, Hofmannsthal hat geschrieben, schildern willst du den Mord, so zeig in dem Aug von dem Hund mir den Schatten der Tat. Man kann über so entsetzliche Dinge eben auf eine Weise indirekt schreiben, indem man über die Gefühlslage der Beteiligten schreibt und indem man die Szenarien drumherum fasst. Ich habe jetzt nicht dargestellt, wie Menschen wirklich sterben und umkommen, sondern eher, wie er von einer Situation in die andere gerät. Und natürlich sterben da auch Menschen, aber es geht eigentlich um die Form fatalen Verwickeltseins und diese Unausweichlichkeit, die da im Hürtgenwald auf die Kämpfenden zukam. Ob es mir gelungen ist, das muss der Leser entscheiden. Ich wollte eben trotzdem sachlich darüber berichten, quasi militärhistorisch korrekt zu zeigen, das waren die Voraussetzungen, das war das Terrain, so sind die Leute reingegangen, das waren dann die Entscheidungen der Offiziere und das Ergebnis war eben ein totales militärisches Desaster.
Die Vorstellung eines begrenzten, beherrschbaren, geordneten Krieges ist absurd. Krieg ist ein Vorgang, bei dem es kein Zurück mehr gibt, solange nicht eine Seite ihre Niederlage eingestanden hat. Auch das schreiben Sie ja in Ihrem Roman. Das deuteten Sie ja gerade schon an. Krieg verselbstständigt sich in seiner Grausamkeit und Unmoral immer. Ist das so?
Ich denke, dass Krieg als Mittel der Politik, wo man auch sagt, es rollen die Panzer in Syrien und es ist eben etwas, was mittlerweile selbstverständlich ist, dass eben die Waffen auch wieder Ordnung herbeiführen sollen. Wir sehen ja, dass aus den Kriegshandlungen eben im Nahen Osten zum Beispiel genau das Gegenteil rausgekommen ist. Als der Irakkrieg, die Bush-Regierung damals angefangen hat, stattfand, hat man gesagt, ja, also Saddam Hussein ist der neue Hitler, der muss unbedingt beseitigt werden, damit Frieden im Nahen Osten sein kann. Und ich will keineswegs den Diktator rechtfertigen, aber was da rauskam, war eben Chaos und Unordnung, weil wir immer noch glauben, Krieg könnte ein Mittel der Ordnung sein. Das ist, glaube ich, ein ganz fataler Irrtum. Und vielleicht sollten wir lernen, die Konflikte, die wir auf der Welt haben, auch anders zu deuten und zu sehen, was wir im Augenblick in dieser globalisierten Welt erleben, ist eigentlich sowas wie ein großer Bürgerkrieg oder auch ein großer Krieg der Menschen gegen sich selbst. Die Art, wie wir mit den Ressourcen umgehen, unser Krieg letztlich gegen die Ökologie, gegen die Ökosysteme weltweit, ist ja so etwas wie ein blindes Kämpfen gegen uns selber. Die Gegner, die wir uns immer wieder vorstellen, sind eigentlich wir selbst. Also wir ringen mit uns selber. Und die Frage ist, wird es uns gelingen, als Menschheit Kontrolle über unser eigenes Verhalten zu bekommen? Oder werden wir in diesem ewigen Schwanken zwischen Chaos und chaotischen Zuständen immer verharren?
Ihr Roman, Herr John, macht da auch eine Entwicklung durch, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Vielleicht noch mal zu dem Apokalyptischen, ja, zu dem Höllischen des Krieges. Ein Zitat aus Ihrem Buch über den Waldkrieg im Hürtgenwald. Eine gewaltige, unbeschreibliche Leere. Nichts schien mir mit nichts verbunden, alles offen, eine einzige, ungeteilte Gegenwart, eine dämonische Leere, eine kalte Glatze mit einem schimmernden Hakenkreuz, auf das wir gebannt starrten. Hier waren wir. Das zeigt den Krieg auch als Hölle. Naja, diese Zeilen, die klingen fast wie ein Klagespsalm aus dem Alten Testament.
Und wenn Sie das so sehen, dann würde ich das gerne so stehen lassen. Das sind so Empfindungen, die er eben hat, monatelang unterwegs auf der Suche nach seinem Stoff. Also seine Aufgabe eben als ein schreibender Soldat ist sozusagen nicht das Kämpfen, sondern das Schreiben darüber. Gleichzeitig fühlt er sich eben dem Krieg ausgesetzt, fühlt sich angezogen wie von einem Abgrund und weiß gleichzeitig, dass es eben etwas ganz Entsetzliches ist, also eine Unausweichlichkeit, für die er in dem Moment auch gar keine Lösung hat.
Da hilft dann auch nichts mehr. Einmal sagen die beiden, lasst uns da Gebetel sprechen oder so. Das ist auch eine Hilflosigkeit, oder?
Ja, weil sie eben einem gegenüberstehen, ein Mensch, der halt gestorben ist, den sie jetzt dann fleddern wollen, dem sie die Orden abnehmen wollen. Ein völlig absurder Vorgang. Berührt sind sie dann trotzdem, dann stehen sie wie so Kinder vor einem Szenario, das sie gar nicht richtig deuten können.
In Ihrem Roman verknüpfen Sie komplexe erfundene Handlungen mit historischen Tatsachen. Das gelingt Ihnen, wie ich es selten gelesen habe. Im Mittelpunkt steht da John Glück, der für eine ganze Generation desillusionierter US-amerikanischer Idealisten steht, die mit hehren Idealen ja in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind und die dann durch den Vietnamkrieg zutiefst erschüttert wurden. War das Ihr Ziel, dieser Generation auch eine Stimme zu geben?
Ganz genau. Es gibt Romane über den Zweiten Weltkrieg, es gibt Romane über den Vietnamkrieg, aber diesen Wandel und diese bittere Enttäuschung dieser Generation, die Sie eben gerade beschrieben haben, die hat noch niemand thematisiert. Und das war mir eben gerade wichtig zu zeigen, wie Amerika von diesem freiheitsbringenden, antikolonialistischen, demokratischen Vorzeigeland eben zu einer ganz dunklen Macht geworden ist. Hemingway hat es schon 1946 in einem Vorwort für eine Anthologie, Der Schatz der Freiheit hieß die, geschrieben. Er hat geschrieben, Amerika muss aufpassen, dass es von dem geachteten Land, das es jetzt ist, nicht zum am meisten gehassten Land der Welt wird. Er meinte natürlich aufgrund seiner technologischen und ökonomischen Überlegenheit. Und genau diese Wandlung ist ja dann auch eingetreten. Amerika wurde zu einem blindwütigen, ungeheuren Staat, der im Vietnamkrieg ein totales Desaster angerichtet hat. 3 Millionen getötete Vietnamesen. Krieg gegen die Ökologie des Mekong-Deltas, die Entlaubungsstrategien, die Napalm-Einsätze und all das im Namen der Freiheit und der Demokratie, also die totale Perversion dieser Ideale.
Sie deuten auch an, woher das kommen könnte. Einmal heißt es über US-Amerika, eine Nation des permanenten Mangels, auch aus dieser Geschichte entstanden, des Hungers nach Land, der Gier nach Fellen, nach Gold. Ist das diese Entwicklung, die sich da fortsetzt?
Also es ist ganz bestimmt so, dass die innere Dynamik Amerikas nach dem Bürgerkrieg und einfach wie die Amerikaner waren, die Frontiersuchende, also immer weiter nach Westen gehen und immer mehr vereinnahmen, dass diese Dynamik mit Sicherheit erhalten geblieben ist, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dass die ökonomische Kraft Amerikas natürlich irgendwo mit der Kriegsmaschinerie verbunden war, was dann Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex genannt hat, vor dem er gewarnt hat. Ein Beispiel, ganz wichtig für die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, um gewinnen zu können gegen die Deutschen, war Detroit, also die Automobilindustrie. die Lastwagen, mit denen sie das Material transportiert haben, das hat ihnen eigentlich den Sieg gebracht gegen die Pferdekutschen der Deutschen. Da hatten die Deutschen dann keine Chance mehr. Als der Krieg zu Ende war, hat dann Detroit gesagt, okay, aber wir haben jetzt so viele Kapazitäten aufgebaut, wir müssen jetzt schauen, dass wir weiter Autos produzieren in dem Stile, als hätten wir Krieg. Das heißt also, die Kriegswirtschaft, die Intensität, mit der während des Krieges gewirtschaftet wurde, blieb immer irgendwo erhalten. Und dann musste immer wieder regelmäßig ein Krieg her, um diese Dynamik weiter aufrechtzuerhalten. Und das ist die fatale Entwicklung, an deren Ende wir momentan stehen, die aber eigentlich irgendwo auch immer noch gilt.
Sie schildern das bildhaft sehr eindrücklich in Ihrem Roman, die Lastwagen, die Konvois, die Nachschub bringen und dann als Prozession des Todes zurückfahren, weil sie auf ihrem Rückweg mit Leichen beladen sind. Ja. Das ist ein unglaubliches Ausmaß. Wie viele Tote hat es gegeben im Hürtgenwald?
Also im Ganzen auf beiden Seiten waren es ungefähr 65.000 bis 70.000 Tote. 250.000 Soldaten sind eben gefallen, wurden verletzt oder sind in Gefangenschaft geraten.
Müssen wir heute die US-Amerikaner an ihre eigenen Ideale erinnern? An die Ideale auch der US-amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg? Gerade jetzt, wo das Trumpsche Amerika außer Rand und Band zu sein scheint?
Also ich denke schon, dass wir Europäer, speziell wir Deutschen, denen wir den Amerikanern wirklich so viel verdanken, dass wir gerade so ein bisschen in der Pflicht sind, diese Ideale hochzuhalten. Ganz abgesehen davon, dass es ja auch in Amerika immer auch andere Stimmen gibt. Das Stichwort in dem Falle sind zum Beispiel die Whistleblower, die eben Widerstand leisten und die sagen, jetzt gerade ganz aktuell, der Präsident benimmt sich gegen das Gesetz. Das ist eine andere Tradition, die Amerika eben auch hat, die stark mit dem Mediencharakter dieser Gesellschaft zu tun hat. Und diese Seite existiert nach wie vor. Wir sind vielleicht als Europäer momentan so ein bisschen gefordert, diese Fackel der Freiheit, der Demokratie, der Selbstbestimmung weiter voranzutragen.
Und Ihr John Glück ist ja so ein Vorläufer der Whistleblower. Also das erzählen Sie, wie er mit den Pentagon Papers zu tun hat, wie er nachher auch ins Gefängnis kommt. Das wollen wir jetzt alles nicht verraten. Das ist unglaublich spannend verknüpft. Und er ist eigentlich auch ein Moralist in der europäischen Tradition eines Fabian von Erich Kästner.
Ja.
Das ist auch ein gescheiterter Moralist, oder?
Kästners Weltsicht spielen für John Glück eine große Rolle. Der ist ja auch Propagandist. Der arbeitet ja eigentlich für die Werbung und sagt trotzdem aber, dass man der Wahrheit nachgeben muss. Es ist eben so, Propaganda ist heute so negativ besetzt. Das muss es ja aber eigentlich grundsätzlich gar nicht sein. Propaganda heißt ja eigentlich nur, dass man für etwas eintritt, dass man für etwas wirbt. In diesem Sinne sagt John, er wirbt für die Wahrheit.
Das ist Propaganda auf der einen Seite. Kann Literatur ein Gegenentwurf zu Propaganda sein, zu Fake News und gelenkter Information? Ihr Roman könnte so etwas sein, oder?
Ich versuche, Geschichtsschreibung zu betreiben, also meinen Lesern ein Panorama zu bieten, eine Zeit zu beschreiben, welthistorische Ereignisse herum und Zusammenhänge aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir heute ganz stark brauchen. Also wir leben wahnsinnig in einem Takt der Jetztzeit. Die letzten 10 Minuten, was von einer Viertelstunde war, ist schon total vergessen. Und wenn Präsident Trump einen Tweet absetzt, dann muss die ganze Weltöffentlichkeit sich um diesen neuen Tweet kümmern und den kommentieren. Und es ist ein großes Verwirrspiel, das da im Augenblick stattfindet. Und wir fallen da zum Großteil drauf herein. Und ich sehe meine Aufgabe für mich als Schriftsteller darin, Kontext zu zeigen, Zusammenhänge aufzuzeigen, Entwicklungen aufzuzeigen, sodass dem Leser ein Licht aufgehen möge, woher unsere Gegenwart, das, was wir heute erleben, gekommen ist und kommt.
Auch in der ganzen Komplexität der Wirklichkeit. Denn ausgerechnet einen Deutschen machen Sie dann zu einem Helden. Am Ende des Romans, in der Hölle des Gemetzels, gibt es da diesen Lichtblick. Das ist Dr. Günther Stüttgen, ein deutscher Hauptmann und Arzt. In Zusammenhang mit seiner Person ist auch vom Wunder vom Hürtgenwald die Rede. Was hat es mit diesem Arzt, eine reale Person auch der, denn auf sich?
Also das Wunder vom Hürtgenwald geschah während der Allerseelenschlacht. Die hat am 2. November begonnen und dann ungefähr am 7. November, da wurde also die ganze Zeit durchgekämpft und entstand im Kalltal. Die Kall ist so ein kleines Flüsschen dort im Hürtgenwald. Und dort gab es eine ganz entsetzliche Situation, dass eben nach tagelangen Kämpfen, die hin und her gegangen waren, die Frontlinien völlig aufgelöst waren. Die Soldaten, die Deutschen, die Amerikaner, die sich bekämpft hatten, Mann gegen Mann, die lagen dann eben auch Kopf an Kopf, Seit an Seit, verletzt und verwundet auf diesem Schlachtfeld. Es wurde weiterhin von beiden Seiten reingeschossen und es war völlig unmöglich, aufgrund der verfahrenen Situation den Verletzten zu helfen. Und in dem Moment hat Hauptmann Stüttgen, ein aus Düsseldorf stammender Arzt, junger Mann, damals 24 Jahre alt, gesagt, ich brauche jetzt einen Waffenstillstand, ich kann da nicht reingehen, ich kann den Leuten nicht helfen, aber die liegen da und ich bin Arzt, ich muss es jetzt durchsetzen. Und es ist ihm gelungen. Wie er es geschafft hat, weiß man nicht ganz genau. Vielleicht durch sein Charisma, vielleicht hatte er auch himmlischen Beistand. Auf jeden Fall konnte er mit den Amerikanern einen partiellen Waffenstillstand aushandeln. Und dann haben deutsche Sanitäter unter seiner Anleitung deutschen Soldaten geholfen, aber eben auch ganz vielen Amerikanern. Diese amerikanischen Soldaten, die haben dann später gesagt, ja, ich war dort verletzt gelegen und ich wäre nicht mehr auf der Welt, wenn dieser deutsche Doktor, the German Doctor, nicht gekommen wäre.
Faszinierende Person. Ist auch verurteilt worden von den Nazis, hat aber den Krieg überlebt und war ein berühmter Dermatologe dann. Ich glaube, 2003 ist er gestorben.
Richtig.
Noch gar nicht so lange her. Also unglaublich, was der geleistet hat.
Ja, noch unglaublichere ist, dass er sein ganzes Leben hindurch, also er hatte eine ganz glänzende akademische Karriere, wurde ein bedeutender Dermatologe, hat unter anderem als erster die Bedeutung von Cortison entdeckt und ist hochberühmt. Es gibt auch eine Günter-Stütgen-Medaille von den deutschen Hautärzten und so. Also ist wirklich eine Koryphäe gewesen. Er hat aber sein ganzes Leben lang nicht über seine Taten im Zweiten Weltkrieg gesprochen. Er wurde dann von den Amerikanern identifiziert, hat sich aber selbst vorher nie dazu geäußert.
Ist das für Sie ein Wunder? Nun wird dieser Ausdruck Wunder da gebraucht. Ist das für Sie ein Wunder, was da passiert ist im
Hürtgenwald? Also man nennt es das Wunder vom Hürtgenwald. Stüttgen selbst hat gesagt, es war kein Wunder und es war auch keine Heldentat, sondern es war das, was ein Arzt tun muss. Er wollte sich deswegen auch nicht als Held sehen, weil er gesagt hat, das, was ich in dieser Situation getan habe, hätte jeder andere an meiner Stelle auch getan. Also er sah sich selber eigentlich nur als Stellvertreter für alle Ärzte, die im Krieg sind und die eben sagen, ich helfe Verwundeten, egal ob Feind oder Freund.
Vielen Dank, Steffen Kopetzky. Propaganda, so heißt sein Roman, den Sie, und das verspreche ich Ihnen, zu lesen beginnen und bis zur letzten Seite nicht mehr aus der Hand legen. Ein großer Antikriegsroman, der Handlungskomplex und historische Tatsachen auf beeindruckende Weise durch den Romanhelden John Glück verknüpft. Ein Roman auch über Fake News und Propaganda. Ein Roman über die Allerseelenschlacht im Jahr 1944 im Hürtgenwald. Propaganda. So heißt das Buch von Steffen Kopetzky. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 500 Seiten, kostet 25 Euro. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.